Aber was bringt uns eine niedrige Inflation, wenn sozusagen die Wirtschaftsaussicht zu schwach ist? Und deswegen denke ich.
Lehman Huber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Servus und hallo beim Lehman Huber Talk. Mir sind's wieder, der Sebastian und der Marc. Hi Sebastian.
Hi.
Und heute haben wir wieder unser Lieblingsgast zu Gast. Servus Dirk, Dirk Langer von baufikompass.de.
Hallöchen, servus, danke für die Einladung.
Wir dachten mal wieder, schön, dass du da bist, Dirk, und dir die Zeit genommen hast. Und wir dachten mal, aufgrund der, ja, wie soll ich sagen, politischen, banktechnischen Zinsbewegungen und was nicht alles so gibt, ist ja jetzt, sagen wir mal, eine Zeit angebrochen, über die wir mal sprechen sollten. Und wir haben dich jetzt hier zu Gast. Wir werden also mit dir mehrere Folgen machen und einfach mal wieder alles beleuchten, was es rund um das Thema Baufinanzierung, Zinsentwicklung gibt. Und heute wollen wir uns konzentrieren auf ein Finanzierungsupdate, Juni 2026. Der Sebastian weiß wieder ganz genau, wann wir uns das letzte Mal getroffen haben. Aber wie schaut es aus mit den Zinsen? Was machen die Banken aktuell? Wo geht's hin und wo sind die Trends? Herzlich willkommen.
Ja, danke, lieber Marc.
Ja, dann, du bist ja Profi, dann übergebe ich dir doch gleich das Wort. Was hat sich denn verändert seit unserer letzten Folge, Nummer 127, wer es hören möchte, aus dem Dezember des letzten Jahres?
Und ich habe mir gedacht, welche der vielen Fragen und Anregungen soll ich zuerst beantworten? Also ja, turbulentes erstes Halbjahr, würde ich sagen. Sicher ja, nicht so gut ins Jahr gestartet wie die Jahre davor, kann man sagen, wie die 2-3 Jahre davor. Hatten wir einen deutlich stärkeren Jahresstart. Die Zinskurve hat sich seit Dezember zuerst mal zu unser aller Gunsten entwickelt, wenn wir nicht im Anlagebereich unterwegs sind. Das heißt also, wir haben bis Februar leicht fallende Zinsen gehabt, was einen angenehmen Start dann, sage ich jetzt mal, Mitte, Ende Januar ermöglicht hat, gefühlt von den Einreichzahlen, von den Anfragezahlen. Und dann haben wir Ende Februar, am 27. Februar, so ziemlich den besten Einstand seit langer Zeit gehabt. Und dann gab es richtig auf den Sack, auf gut Deutsch. Das heißt also, dann sind wir innerhalb von 2-3 Wochen 0,6, 0,7 gestiegen. Dann gab es immer wieder Gegenbewegungen. Wer bei uns auf dem Newsletter ist, der sieht, wir schicken ja immer, wenn unser wichtigster Bankpartner eine Zinsveränderung schickt, schicken wir einen Newsletter. Und den haben wir fast wöchentlich geschickt, 0,1 rauf, 0,1 runter, 0,1 rauf, aber eben erstmal nach 0,6, 0,7 Erhöhung zu Anfang März. Das hat unser Geschäft sehr beflügelt. Das war der stärkste März seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, 3, 4, 5 Jahren, auch von den größten Mitbewerbern am Markt kommuniziert. Also zum Beispiel eine ING, die ja ein wichtiger Bankpartner von uns ist, hatte den stärksten März seit vielen Jahren.
Und der März vielleicht kurz zur Einordnung, genau, weil einerseits die Zinsen gehen 0,6 rauf, aber man hat trotzdem den stärksten Monat. Wie ist das?
Ja, das ist vielleicht die Reaktion gewesen sozusagen. Die Leute haben praktisch vor der Zinserhöhung, wenn so eine Zinserhöhung kommt mit 0,3, 0,4, dann ist das schon eine Verteuerung von 10%. So muss man es einfach sagen, wenn wir bei einem Zinsniveau von 3,2 sind und es geht 0,4 rauf, reden wir über 10% Teuerung in etwa. Und auf Basis der meist hohen Summen bringt es die Leute dazu, dass sie sagen, jetzt handle ich noch, weil ich noch 2 oder 3 Tage Nachlauffrist zu alter Kondition habe. Und das hat dazu geführt, dass wir extrem hohe Einreichzahlen hatten zu Anfang März, die wiederum zu langen Bearbeitungszeiten geführt haben und deswegen den ganzen März beflügelt haben, wenn man so will. Und ja, dann ging es aber auch schon in Richtung Ostern sozusagen, wo es tendenziell eher schwächer wird. Man muss dazu auch sagen, dass der März wahrscheinlich der stärkste oder einer der stärksten Monate im Jahr ist für das Thema Baufinanzierung, weil natürlich auch der Baubeginn für viele Leute im Februar beginnt. Das heißt also Februar, März fangen die an zu sagen, jetzt werden wir konkret und dann machen die ihren Kredit genau in dieser Jahresphase. Und dann haben wir praktisch diese starke Erhöhung gesehen, dann war so ein bisschen Schockstarre, dann kam Ostern und dann haben wir wieder Senkungen gesehen. Letzte Woche zum Beispiel haben wir nochmal eine Erhöhungstendenz gesehen, da hat eine Commerzbank um 0,1 erhöht. Diese Erhöhung haben sie diese Woche wieder zurückgenommen, also eine ING hat nicht reagiert. Das heißt also auch für die Banken ist es natürlich schon das Ziel, die Konditionen möglichst unangetastet zu lassen, wenn es geht, weil damit natürlich mehr Kontinuität in die Sachbearbeitungsabteilung reinkommt und jetzt nicht hier einen Tag 800 Akten auf den Tisch flacken und am nächsten Tag oder in den nächsten 6 Wochen keine einzige dazukommt. Und natürlich auch die Verbindlichkeit in der Annahme der Anträge. Also Kunde stellt einen Antrag, wird genehmigt, Vertrag geht raus, Kunde denkt 8 Wochen über seinen Vertrag nach und nimmt ihn nicht an, ist ja für eine Bank genauso ärgerlich. Das heißt also, jetzt kann man sagen, die letzten 4 Wochen haben wir plus minus 0,1% wieder ein stabiles, seitwärts laufendes Zinsumfeld, was erstmal gut ist, wenn man dort noch da berücksichtigt, dass ja letzte Woche die EZB um 0,25 erhöht hat. Dann kriege ich natürlich wieder 1000 WhatsApp mit, hey Dirk, was soll ich tun? Mein Vertrag schon da, ändert das irgendwas? Und wie geht's weiter? Kann man sagen, der Satz, den ich von den Volkswirten am wenigsten gern höre, ist schon eingepreist. Das heißt also, im Moment hat diese Zinserhöhung von 0,25 mal nicht dazu geführt, dass wir den nächsten heftigen Rutsch gemacht haben, sondern es ist eher so, dass wir, dass das schon drin war und dass das vielleicht auch die Verwirrung der letzten Wochen gewesen ist, dass diese Erhöhung erwartet wurde und sie jetzt eben auch gekommen ist. Und nun muss man halt mal gucken, wie sich es politisch und kriegstechnisch weiterentwickelt und wo sich die Sachen hinentwickeln sozusagen und wie die Börse dann darauf reagiert, weil leider ist eine Baufinanzierungskondition immer oder größtenteils börsengetrieben.
Genau, also wir haben jetzt heute, wo wir hier aufnehmen, den 16. Juni. Das muss man bei immer mehr Podcast-Folgen mit zu Protokoll geben. Also, dass ihr das dann gesamtpolitisch auch einordnen könnt. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was am Freitag in Zürich unterschrieben wird zwischen den Hohen Herren. Und muss mal gucken, welchen Einfluss das dann hat, wann der Markt wirklich an eine Beruhigung und Entspannung glaubt. Stand heute war jetzt zumindest mal über Nacht noch kein großer Effekt, glaube ich, zu spüren.
Ja, das und man muss natürlich dazu sagen, dass wir in einem sehr hitzigen Aktienmarkt sind. Wir sind im DAX heute bei 25.000 Punkten und das ist natürlich fast Höchststand und das hat natürlich auch immer eine Wechselwirkung. Das heißt also, falls sich Aktienmärkte aus welchen Gründen auch immer korrigieren sollten und nicht weiter steigen, dann hat es natürlich auch immer Einfluss auf die Zinskurve, weil dann halt größere Geldmengen aus Aktienmärkten in vielleicht festverzinsliche Papiere gehen und das senkt oder erhöht Zinsen im langfristigen Bereich. Und über die reden wir ja immer. Wir reden ja nicht über einen variablen Einlagenzins von der EZB von 0,25 mehr oder weniger, sondern wir reden über eine 5- bis 15-jährige Zinsbindung, also mal über eine 10-jährige Bundesanleihe. Und die Refinanzierungskurve liegt eben in der 10-jährigen Bundesanleihe.
Ja. Ist das 10-jährige Finanzierungsprodukt noch das State-of-the-Art-Produkt?
Ja. Das hat sich kaum verändert oder nicht verändert. Das muss man ja auch sagen, wir sind auf einem sehr, sehr hohen Zinsniveau im Moment. Das heißt also, wir handeln kaum unter 3,5% Zins im 10-Jahres-Bereich und ich sage jetzt mal nicht deutlich über 4,2, 4,3 vielleicht für eine wirkliche 100% Finanzierung, wenn das der Fall ist. Aber warum sollte ich mir dieses historisch nicht so gute, aber auch nicht so schlechte, aber eher nicht so gute Zinsniveau, was wir aus den letzten 10 Jahren gewohnt sind, warum soll ich mir das länger als 10 Jahre sichern? Und wir haben auch phasenweise Situation gehabt, wo die 5-jährige Zinsbindung deutlich günstiger war. Jetzt war die 5-jährige ganz kurz ein Schnaps teurer als die 10-jährige und jetzt sind sie wieder leicht günstiger als die 10-jährigen. Das heißt, im Moment kann ich mit einer 5-jährigen Zinsbindung vielleicht günstiger finanzieren, aber auch da muss man natürlich wieder die Frage stellen.
Ist die Wette auf die Zukunft, was passiert nach 5 Jahren? Ne?
Genau, und gefühlt ist ja der Arbeitsmarkt zu unruhig, also jedenfalls laut der Volkswirte, denen ich so zuhöre auf verschiedenen Veranstaltungen, ist der Arbeitsmarkt zu unruhig und so schlecht in der Prognose, so schlecht wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Will ich mir dann das Risiko aussetzen, dass wir heute einen Kreditvertrag machen und vielleicht schon morgen oder in einem Jahr über die Anschlussfinanzierung reden müssen und es dann nochmal 1% mehr kostet? Das heißt also, Chance, Risiko muss man abwägen und deswegen denke ich, dass man mit einer 10-jährigen Zinsbindung schon noch ganz gut oder sehr gut aufgestellt ist. Ist auch unser Topseller.
Das heißt, wir verkaufen am besten 10-jährige. Dirk, eine Frage zu der Bankenseite nochmal. Wie hat sich denn die Bank in Sachen Tilgungshöhe verändert? Haben die jetzt bei dem hohen Zins das Tilgungsniveau nochmal erhöht oder gesenkt oder ist es gleich geblieben?
Eher gesenkt. Wir waren ja zwischenzeitlich bei vielen Banken bei einer Mindesttilgung von 1,5 bis 2% und wir sind jetzt im Schnitt zwischen 1 und 1,25 Mindesttilgung, je nach Bank. Die meisten Banken behalten die Gesamtlaufzeit jetzt mehr im Blick. Das heißt also, die gucken, dass sie so nach 40 Jahren ihr Geld zurückhaben. Das heißt also, abhängig vom Zins passt sich die Tilgung in diese Richtung an. Das heißt, ist der Zins bei 4,3, dann ist 1% Tilgung sicherlich okay, weil das so bei 30 bis 35 Jahren Gesamtlaufzeit rauslaufen wird. Wenn der Zins eher bei 3,4, 3,5 wäre, dann ist 1% zu wenig. Dann musst du halt tendenziell vielleicht 1,3% tilgen. Und unser wichtigster Bankpartner, ING, verlangt bis 85% Finanzierungsquote, 1,25 Tilgung mindestens. Ja. Mehr kannst du immer tilgen.
Wenn das Alter passt, gell Sebastian, wir haben eine schöne Folge dazu aufgenommen. Wer es noch nicht gehört hat, Folgenummer?
Die vorletzte.
Die vorletzte. Die vorletzte, genau. Kaufen im Alter. Auch interessant, was gerade die Laufzeiten
betrifft. Hast du gedacht, wäre ein Thema für dich, Marc, oder?
Ja, habe gedacht, ich komme jetzt langsam in das Alter, wir können eine Folge drüber machen. Jetzt
müssen wir mal über
Danke,
dich reden.
Dirk. Genau. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Ja, gerne. Servus.
Servus.
Das mit der Kreditlaufzeit von Richtung 40 Jahre passt ganz gut zu einem Post, den ich auf Instagram neulich gesehen habe, unter dem Titel Die Spielregeln ändern sich. Da stand unter anderem drin, Kreditlaufzeit soll nicht mehr länger als 40 Jahre sein. Es gäbe keine 100% Finanzierungen mehr. Machen wir erstmal die zwei Punkte.
Ja, also 100% Finanzierungen gibt es, aber sie sind halt sehr, sehr teuer. Und du musst natürlich immer überlegen, ob du, keine Ahnung, zwischen 95 und 100% Finanzierungsquote haben wir meistens einen Zinsschritt von ungefähr einem halben Prozent. Das heißt also auf 10 Jahre circa 5%. Und ob du die 5% dann je nach Kaufpreis natürlich nicht noch auftreiben kannst, um eben in eine 95% Kondition zu kommen. Denn dort fangen einige Banken erst an. Also das heißt, eine Hypovereinsbank fängt bei 95% erst an. Eine ING DiBAF macht nur 95% oder hier lokal eine Kreissparkasse München, Starnberg, Ebersberg macht auch maximal 95% Finanzierungsquote und hat dann auch noch höhere Tilgungsanforderungen. Und zum Beispiel bei einer ING habe ich unter oder über 85% Finanzierungsquote einen Zinsschritt von 0,2, also Zinsspread 0,2 zwischen bis 85 und ab 85 bis 90% und ich muss ein Viertel Prozent mehr tilgen. Das heißt also, wir reden über 0,25 plus 0,20 sind wir bei 0,45, die du mehr bezahlen musst, weil du mehr als 85% finanzieren willst. Und das ist eben ganz häufig auch die Frage. Und gerade in Regionen wie München und Umland ist natürlich auch Einkommen zu Darlehensrate immer ein Thema. Wir haben also hier satt und prall gefüllte Eigenkapitalquoten und Eigenkapitalkonten, vielleicht auch verschenktes Geld von Eltern, aber die monatliche Rate muss passen und auf Basis dessen müssen wir häufig in deutlich niedrigere Beleihungen kommen, um eben eine Tragfähigkeit in der Rate herzustellen und oder auch eine Vergleichbarkeit zur Miete herzustellen. Und wenn man auf die Kapitalanlegerseite wechselt, die wollen ja lieber 110% finanzieren, kein Eigenkapital einzahlen, aber was die in der Regel auch haben wollen, ist, dass die Miete die Darlehensrate deckt. Weil wenn die Miete die Darlehensrate nicht deckt und du jeden Monat 200, 300, 400 Euro auf eine Kreditrate von vielleicht 600 Euro obendrauf bezahlen musst, weil die Miete nur 600 Euro ist, dann kannst du das Geschäft halt genau 2, 3, 4 Mal machen, je nach Einkommenssituation und bist damit am Ende deiner Kapitalanlegerkarriere. Und
in München wird es schwierig, ja.
Genau, und das in Kombination mit den sehr hohen Kaufpreisen in München, muss man dann immer gucken, was das überhaupt für Kapitalanleger sind oder Investoren, je nachdem.
Vielleicht noch zwei Punkte aus diesem Post. Das eine hast du gerade schon mit angedeutet. Die Annuität sollte maximal 40% vom Nettoeinkommen sein.
Ja,
wäre ja auch die Analogie dann zum Mietthema.
Genau, für die eigengenutzte Immobilie schon. Und ich sage immer, bei der eigengenutzten Immobilie, die du mietest, da musst du ja nicht noch 20% Eigenkapital auf den Kaufpreis mitbringen, ne? Sondern als Mieter ziehst du da ein und zahlst dann 30-40% deines Haushaltsnettoeinkommens als Miete. Das Gleiche machst du jetzt für 1,2 Millionen Kaufpreis und musst noch 200.000-400.000 Eigenkapital auftreiben. Also ein teurer Mietvertrag inklusive, ich gebe meine ganze Vermögensreserve auf. Und das, ja.
Dirk, wir als Makler haben ja täglich zu tun mit unterschiedlichen Bewertungen, Baujahren und hier gibt es ja auch eine Entwicklung. Ne? Es gibt ja Immobilien, die älter sind, energetisch hinten runterfallen, hier in der Bewertung ein anderes Ergebnis erzielen und dann gibt es ja auch Marktveränderungen. Haben denn die Banken, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, oder hast du festgestellt in den Finanzierungen, dass die Beleihungswerte oder die, ich sage jetzt mal, dass die Bank die Immobilie jetzt durchaus auch angepasst bewertet und nicht mehr alles mitgeht? Hast du da eine, ich sage mal, in den Bewertungen der Banken ein Echo bekommen, dass sie es auch schon leicht korrigiert haben oder sind die noch unterwegs mit den alten Werten?
Ja, wie zuletzt erwähnt, die geben verbesserte Konditionen für A- und A-Plus-Objekte.
Ja.
Von B bis F gibt es keine verbesserte und keine verschlechterte Kondition. Und G und H wird sanktioniert mit 0,15. Das heißt also, von einer A-Plus-Immobilie zu einer G oder H haben wir 0,25 Zinsunterschied bei einer ING zum
Beispiel.
Aber
sie gehen nur auf den Energieausweisdaten.
Sie gehen nur auf die Energieausweisdaten und Verbrauchsausweisdaten. Das ist ja auch ein Riesenthema, finde ich, weil ja, find man muss auch, ja immer gucken, wie viel Wahrheit oder wie viel Ehrlichkeit.
Wie viele Menschen haben in dem Haus gelebt das letzte Jahr?
Ne? Das plus wie viel Greenwashing wird da vielleicht auch betrieben? Also auf welcher Information werden die Daten erhoben und stimmt das dann wirklich? Also das halte ich für schwierig, finde ich persönlich immer noch schwierig. Ob sich es in Objektwerten widerspiegelt mag, kann ich eher schwer sagen, weil klar, die großen Banken greifen auf und gehen und sprechen. Zurück und wie die jetzt ihre Daten erheben,
Das hängt natürlich auch. Wir hatten mal das Thema, Dirk, dass ein Software-Update kam mit neuen Werten und dann ging es mal in eine falsche Richtung und deswegen wollte ich mal
falsche fragen. Richtung für dich als Makler sozusagen.
Ja, genau. Oder für den Kunden,
oder für den Markt,
Eigentum, ja. Oder der
für den Verkäufer. Kauft.
Ja, genau. Und ich glaube, wir erleben ja schon Schwankungen im Markt und die Frage ist halt, passt sich die Bank dort an mit seiner Berechnung und seiner Bewertung oder...
Ich merke, dass die Kunden das mehr zum Thema machen. Das heißt also, kein Kunde hat ein gutes Gefühl, wenn er eine Haar kauft. Das ist einfach der Punkt. Ja.
Sie achten sehr drauf.
Ja, ich sag, viele schließen vielleicht sogar schlechter als D aus. Und das muss man sich immer überlegen. Ich meine, wir haben uns ja auf meiner ersten Wohnung 2005 gekauft, kennengelernt, Marc. Die hat, glaube ich, eine D, würde ich sagen. Und das ist ein relativ niedriger Verbrauch auf dem Objekt. Und es ist Mitte der 80 gebaut. Und wenn man dort auch schaut, ich habe damals überhaupt mir keine Gedanken darüber gemacht, ob was für eine Energieeffizienzklasse das Objekt hat oder nicht. Und die Hausgelder sind nicht so stark gestiegen, natürlich ein bisschen, aber da ist ein Verbrauchergas drauf. Das heißt also, gibt es Öl, gibt es Fernwärme, gibt es Luftwärmepumpe und all das sind natürlich Themen, die immer mehr ein Problem werden für den Käufer, den ihr dann spürt, aber die Banken hinten dran mit einer Objektbewertung, ob das... Da holt man sich ja eh nur eine grobe Spitze und sagt, passt Kaufpreis ungefähr zur Einwertung und wie der ermittelt wird, ja, nicht durchschaubar.
Ja, danke.
Also wir achten da aber tatsächlich jetzt so einfach, weil die Kunden mehr darauf achten, also die Käufer, achten wir in der Bewertung jetzt auch im letzten Jahr deutlich stärker auf das Thema Energieausweis. Früher war das, naja, lieber Verkäufer, wenn du gerade einen zur Hand hast, wenn wir bewerten, dann kannst du uns schicken, aber inzwischen mache ich eigentlich keine Bewertung mehr ohne Energieausweis, weil es wirklich einen entscheidenden Unterschied macht. Wie man den Energieausweis dann am Ende interpretiert, haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht.
Die war sehr interessant,
dass der sehr gerne auch mal überinterpretiert wird von Käufern, weil man ihn immer wirklich als Gesetz nimmt. Aber welche Einflussfaktoren es da gibt, dass da irgendwas drinsteht, wissen halt die wenigsten, deswegen hört euch die Folge gerne nochmal an. Nummer habe ich gerade nicht parat, aber war irgendwann in den letzten Monaten.
Ja, und das war auch eine Folge, wo wir viel Feedback bekommen haben, gerade was die europäische Version des Energieausweises, wie er eigentlich sein sollte, welche Unterschiede es dort gibt. Also ruhig mal reinhören. Also da sehr interessante Folge, hat auch richtig Spaß gemacht, darüber zu sprechen, weil da kommt man dann doch schon mal ein bisschen aufklären über das
Thema. Und eben absolute Pflichtunterlage bei allen Banken. Und das ist ja das Leidige sozusagen. Das heißt, die Kunden, die vielleicht weniger darauf schauen würden, ob jetzt das Ding 50 Pfennig mehr auf dem Quadratmeter im Monat kostet oder nicht, die werden dann auch noch gezwungen, den Energieausweis einzuholen, fangen an, sich dann darüber Gedanken zu machen und lassen vielleicht auch die richtige Immobilie zu einem fair eingewerteten Preis sausen, weil da halt eine D steht statt einer B. Ja.
Zurück zum Thema Finanzierung konkret. Gibt's oder wie nimmst du aktuell so gerade jetzt vielleicht im Vergleich zu vor ein oder zwei Jahren die Zusammenarbeit mit Banken wahr? Sind die entspannter, sind die schwieriger und gibt es innerhalb der Banken noch Unterschiede zwischen Volksbanken, Sparkassen, Direktbanken?
Oder hat sich was verändert?
Gravierenden Unterschied. Also alle Banken ticken unterschiedlich. Mein Bankenmix hat sich auch wieder stark verändert. Das heißt also, ich hatte natürlich Phasen, wo ich 8 von 10 Anträgen an die ING gebe. Dann hatte ich Phasen, wo nur 1 oder 2 von 10 Anträgen an die ING gegangen sind. Und die sind für mich eigentlich immer state of the art, kann man sagen. Die haben jetzt einen neuen Kreditprozess auch eingeführt oder sind gerade dabei, den einzuführen. Und zwar heißt der Instant Baufi. Das heißt also, die wollen innerhalb von 30 Minuten eine verbindliche Kreditentscheidung für den Kunden ermöglichen. Ich sage immer, brauchen wir das wirklich, ja oder nein? Aber sie könnten es. Und im Zuge dieser Instant-Baufinanzierung gehen die eben auch her und wollen deutlich weniger bis vielleicht gar keine Objektunterlagen mehr sehen. Das heißt also, die machen eine
Entbürokratisierung,
aber natürlich auch die Gefahr, dass da hinten dran ein Objekt geprüft und eingewertet wird ohne Objektunterlagen. Wie soll ich denn ohne Objektunterlagen hinten dran, vielleicht sogar noch KI-basiert oder mit Sicherheit KI-basiert, die richtige Wohnfläche ermitteln, mit der richtigen Wohnfläche auch den richtigen Objektwert, der dann wieder zu deinem Kaufpreis passt. Also das heißt, meiner Meinung nach gibt es dort schon auch das Risiko, dass sich so eine große Bank, die meiner Meinung nach gerade auch für den Münchner Markt ein absolutes Schwergewicht ist, auch vielleicht in eine falsche Richtung entwickelt. Das muss man dann mal sehen und prüfen und gucken, weil die wollen am Ende mit einer digitalen Kontoauslese keine Gehaltsabrechnungen mehr sehen.
Die wollen mit einer Objektbewertung per Klick sozusagen kaum bis wenige Objektunterlagen sehen. Ich habe gestern meinen ersten Antrag eingereicht, wo nur noch der Energieausweis als Mindestunterlage gefordert wurde. Das heißt also, im Moment liegt dieser Antrag zur Entscheidung und zur Prüfung mit nur, ich habe alle Objektunterlagen da, habe nur den Energieausweis eingereicht. Und Gehaltsabrechnung bräuchte ich nicht, wenn der Kunde in einer volldigitalen Kontoauslese zugestimmt hat. Und das ist halt schon auch,
interessant,
mutig, aber vielleicht auch ein bisschen beängstigend, je nachdem, wie man zum Thema...
Das Ziel der Bank ist wohl, ich sage es mal, die Prozesse zu beschleunigen oder vielleicht einen anderen Filter zu setzen, oder?
Genau, verschlanken, Personal sparen, klar. Wenn so eine Baufinanzierung von der KI entschieden werden kann, dann brauche ich keinen mehr, der drauf... Oder vielleicht eben nur noch einen, der draufschaut und sagt, ob die alles richtig gemacht hat. So könnte man sich das vorstellen.
Und ich dachte, Banken sind total sensibilisiert für das Thema, keine faulen Kredite zu haben in ihrer Bank. Und gerade bei Immobilien kennen wir ja aus Amerika...
Ja, genau. Das Objekt muss halt vernünftig bewertet werden. Das ist immer das Wichtigste.
Wobei das Risiko in Deutschland oder in München.
Aber die Frage von euch war ja eher, wie ticken diese Banken? Also das ist ING, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung die laufen, wohin die unterwegs sind. Die schicken also im Best Case nach 30 Minuten eine Genehmigung. Die schnellste Entscheidung, die sie jetzt hatten, war 11 Minuten. Das heißt also, nach elf Minuten ist ein Kreditvertrag mit Grundschuldbestellungsurkunde oder Unterlagen an den Kunden versendet worden per E-Mail. Das heißt also, Marc, schneller Prozess. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ach nee, das geht's bei dir nicht.
Nein,
aber genau, aber wir brauchen dann einen guten Prozess hinten dran, eine schnelle Abwicklung. Ich schicke die Akte vollständig, weil ihr bereitet
ja Unterlagen vor. Aber es schadet nicht, wenn es schnell gehen kann.
Genau.
Wunderbar.
Genau, und dann geht der Vertrag raus an den Kunden. Ich habe einen anderen Antrag bei der Sparkasse liegen. Welche Sparkasse nenne ich hier jetzt mal nicht? Das ist eine Anschlussfinanzierung für ein Haus, 400.000 Euro Objektwert und wir brauchen 185.000 Euro Anschlussfinanziert. Der Kunde hat ein paar Ratenrückstände gehabt, weil seine variable Rate zu teuer ist. Der ist selbstständig, richtiger Gewerbebetrieb, hat eine Fräsmaschinenausbildung und ist CNC-Fräser sozusagen. Und ich warte seit 6 Wochen auf die Verträge von der Sparkasse. Wir haben alle Unterlagen da. Seit 6 Wochen schafft es keiner mit dieser 185.000 Euro Finanzierung. Bei ungefähr 400.000 Objektwert können wir drüber streiten und tanzen.
Das ist ja
entweder ich lehne es ab, weil er Rückstände hatte, oder ich mache ihn. Die wollen ihn machen, aber sie bringen seit 6 Wochen keine Verträge her. Und das ist die andere Welt zu einer Bank, die sich voll digital
entwickelt. Eine analoge Welt, die durch mehrere Gremien dann, da leuchtet ein Ausrufezeichen auf, weil im Scoring.
Genau.
Und diese Bank wird aber gebaut. Zwei Leute nochmal draufschauen und 3 Unterschriften
raus. Und diese Bank wird gebraucht, weil eins ist klar, die ING macht mir den nicht. Ja, das heißt also, ich brauche diese Sparkasse, die hat also eine Daseinsberechtigung. Nur die Frage ist immer, zu welchem Zins. Also Zins ist sicher 0,5% bis 1% teurer, als das eine ING für gleiche Konstellation wäre. Und eine ING ist 6, 7, 8 Wochen schneller. Und wenn du das natürlich jetzt mal in deinen Kaufprozess oder Verkaufsprozess von der Immobilie aufnehmen willst, dann ist es halt einfach schwierig, weil du wartest mir keine 8 Wochen, auch wenn ich 3-mal sage, die machen den schon.
Und Anschlussfinanzierung, optimaler Zeitpunkt, sich darum zu kümmern?
Ja, auch dazu habe ich letzte Woche...
Wenn der Auslauf im August wäre, sollte man im Januar schon mal anfangen? Oder?
Naja, wir sollten auf jeden Fall handlungsfähig werden. Das heißt also, ich bin jetzt seit 12 Jahren selbstständig oder im 12. Jahr selbstständig, habe also einige Kunden, die vor mehr als 10 Jahren und oder 10, 9, 8, 7, 6 Jahren bei mir finanziert haben und dann irgendwann mal eine Anschlussfinanzierung brauchen. Oft berate ich die eine Stunde, oft kommen keine Unterlagen, oft kommt dann unser Zinsnewsletter mit, es steigt 0,3, alle werden nervös, keiner hat die Unterlagen beieinander. Das heißt also, sinnvoll ist es auf jeden Fall mal eine Beratung zu buchen und zu sagen, wo stehen wir heute, wie viel Zeit haben wir noch und ich sage jetzt mal in einem Zeithorizont von 2 bis 14 Monaten vorher, macht auf jeden Fall Sinn, 14 Monate frühestens und 2 Monate vor Ablauf der Zinsbindung sollten wir spätestens in Richtung Bank gehen, wenn wir die Bank wechseln wollen. Wir können ja auch bei der Bank bleiben, wo wir sind. Das heißt also, wir machen eine Prolongation, eine Verlängerung bei der jeweiligen Bank, wo schon die Finanzierung läuft. Das ist natürlich ein einfacher Prozess, oft mit wenigen Klicks und wenigen Formularen erledigt. Aber wenn wir die Bank wechseln wollen, dann brauchen wir alle Unterlagen nochmal. Und wenn es dann zu mir heißt, ach, für mein Einfamilienhaus habe ich gar keinen Energieausweis, wo kriege ich denn her, dann brauche ich nicht mehr sagen, wir haben noch 2 Tage Nachlauffrist, um die alten Konditionen zu sichern. Und ich glaube, das
macht kurz. Und Dirk, wenn jemand woanders nicht mit dir zusammengearbeitet hat, ist ja auch so, dass du die Folgefinanzierung durchaus auch abwickeln kannst.
Das heißt,
bei baufi-kompass.de kann man sich melden, wenn man von dir ab jetzt beraten werden möchte, auch wenn es eine Folgefinanzierung
ist. Ja, oder auch wenn du mal ein Update brauchst und sagst, ich habe hier 5 Kreditverträge, die laufen schon 3, 4, 8 Jahre, schick halt mal rüber, wir werfen einen Blick drauf und gucken, ob man was besser machen kann. So ähnlich, wenn der Reifen sich nur auf einer Seite abfährt, dann muss man halt die Spur vielleicht mal einstellen. Oder sagen, nee, Spur läuft gut, fahr einfach weiter, passt. Materialschaden am Reifen.
Jetzt habe ich es verstanden.
Ja. Wie nehmt ihr im Allgemeinen gerade so die Käufer, also Darlehensnehmerseite war. Also wir spüren schon, dass da eine gewisse Entscheidungslethargie zu spüren ist bei Immobilienkäufen. Nicht für alle Immobilien. Es gibt Ausnahmen, wo es positiv und schnell geht und auch immer einzelne. Aber im Großen und Ganzen haben die Käufer schon eher so das Gefühl, ich kann mir mehr Zeit lassen und ich beobachte, vielleicht schaue ich heute Abend nochmal Tagesschau, vielleicht wird es ja morgen besser. Oh, blöd, es wird vielleicht wieder schlechter. Ist das bei euch auch so?
Ja, wir beraten tendenziell mal weniger Kunden als im Vorjahr. Das, glaube ich, kann man sagen, weil wir machen ja nicht jeden Kunden, ist ja klar. Ihr schickt ja vielleicht auch 10 Käufer auf einer Immobilie zu uns und damit können 9 diese Immobilie nicht kaufen. Und das spüren wir natürlich auch, ob wir auf einer Immobilie 10 Kunden kriegen oder einen oder vielleicht auch mal gar keinen. Und dann auch die Entscheidungsfähigkeit dieser Kunden hängt ganz viel am Objekt. Hat es eine gute Energieeffizienzklasse? Ist es ein junges Baujahr? Ist die Immobilie attraktiv und hübsch und von euch gut eingewertet? Sebastian, da muss ich dich anschauen. Bist halt einfach Profi drin, eine Immobilie auch zu einem marktfähigen Preis ins Listing zu nehmen. Und das macht natürlich viel aus. Dann wieder gepaart mit einem Markt, der es vielleicht gut verkauft oder wie auch immer. Egal, ihr habt eure Qualitäten auf jeden Fall. Und ich denke, dass eine gut eingepreiste Immobilie sich immer gut handeln lässt, aber es hängen eben ganz viele Faktoren dran. Und wenn ihr dann einen Kunden habt, der denkt, dass er Zeit hat, weil es vielleicht seine erste Besichtigung ist, dann kann es sein, das Objekt ist längst weg. Und es gibt aber auch die anderen, die schon die vierte Besichtigung bei euch anfragen und dann immer noch auch die Zeit haben, mit uns in Ruhe zu sprechen und die wir überhaupt erstmal beraten müssen, ob sie sich nicht wirklich den Kaufpreis rechnen lassen müssen, statt 10% runter, nur weil sie zu viele andere Podcasts gehört haben, dass alle Makler zu teuer einpreisen und deswegen jede Immobilie im Preis verhandelt werden muss.
Ja, willkommen in unserer Welt, Dirk. Genau das kann ich bestätigen. Das Preisvertrauen in den aktuell ausgeschriebenen Preisen ist wirklich sehr gering. Wir als einer der Makler, der wirklich marktgerecht rausgeht, mit einem bereits, ich sage jetzt mal, gut verhandelten Preis mit dem Verkäufer, der wird in eine Schublade gesteckt mit allen anderen. Das heißt also, wenn mein Preis marktgerecht ist, geht es gleich mal 10% runter, weil muss ja zu teuer sein, weil ja alle anderen da draußen jetzt gerade auch verhandelbar sind.
So, auch mit Kartoffeln, ist eine neue Herausforderung. Mit Kartoffeln
bewertet haben. Ja, genau. Das ist eine neue Herausforderung. Das Schöne ist, wenn du die Bewertung, also wenn sie dann bei dir sitzen, haben wir natürlich nochmal die Bankenwahrheit auf dem Tisch liegen. Und dann kommt erst meistens raus, ach ja, es ist tatsächlich ein fairer Preis. Ja,
ja klar.
Also das ist gerade eine ganz tolle
Sache. Ja, und gerade wenn man Eigennutzerimmobilien handelt, was ihr ja meistens tut,
ja.
Dann ist halt keine Ahnung, wenn so ein Kaufpreis bei 1 Million liegt in München und das Zinsniveau sich Anfang März um 0,5, 0,6, vielleicht in der Spitze sogar 0,7% verändert,
ja,
dann sind es halt 50.000 bis 70.000 Euro Zinsunterschied. Jetzt nimmst mal die Mitte, also 60.000 und teilst die durch 120 Monate, weil das sind 10 Jahre und dann bist du halt bei 500 Euro mehr Rate oder weniger Rate für eine Immobilie, die 1 Million kostet, auf die du ohnehin schon, sag jetzt mal, 250.000, 300.000 Euro Eigenkapital mitbringen solltest, damit du sie mit einer entspannten Rate, die vielleicht einer Miete gleichkommt, ja, finanziert bekommst. Und ja, deswegen ist dieser Markt so sensitiv und das gepaart mit schlechten Nachrichten in der Tagesschau macht halt einfach nicht, dass 5 Leute, die sich's leisten können, sagen, Lehmann, gib mir das Ding, ich will es unbedingt zum vollen Angebotspreis.
Ja. Ja.
So spüren wir es, aber wir handeln gut, wir haben ein gutes erstes Halbjahr gehabt, wir haben, denke ich, liegen leicht unter Vorjahr, aber jetzt nicht signifikant unter Vorjahr und das ist alles okay. Aber halt mit mehr reden, mehr mit den Banken verhandeln, mehr beim Kunden auch nachfragen, wo drückt es noch, wo können wir noch was optimieren, mehr Eigenkapital rein oder.
Kann man denn mit den Banken aktuell gut verhandeln? Ist es noch so, dass die Bank, die dich nicht kennt, Baufinanzierungskunden gewinnen möchte und lassen die mal noch 5 Grad sein, was Springer? Oder
ist das eher nicht, aber ich habe vor 2,5 Wochen eine Anfrage abgelehnt von einem Freund von mir aus Landsberg, den ihr auch kennt, der mir einen Kunden geschickt hat, der ihn wegen einem Umbau kontaktiert hat. Und das Objekt kostet 960.000 Euro laut Exposé. Gehandelt wurde es für 918.000 Euro. Das heißt also 40.000 Euro unter Exposé-Preis, wenn man das mal so will. Und die Kundin fragt bei mir an und sagt, ja, das ist mein Preis. Das war genau in der Woche, wo die ING die Girokontoaktion abgesagt hat und 0,05 Zinserhöhung. Also sage ich zu ihr, wenn du heute schnell bist und alle Unterlagen beieinander hast, kann ich dir den und den Preis bieten. Ja, bietet mir die Sparkasse Landsberg auch. Und dann gleiche Antragskonstellation, 2 Wochen später. ING senkt zweimal. mal, also bin ich günstiger als die Sparkasse Landsberg. Verhandeln kann ich nicht, aber ich kann den Markt im Blick behalten und wenn die halt in den 2 Wochen noch nicht beim Notar war, dann kann ich halt jetzt vielleicht das flexiblere und bessere Finanzierungsprodukt anbieten und auf jeden Fall auch mal 0,03 in der Kondition. Aber wir sind uns ja einig, du kaufst ja keine Baufinanzierung bei mir, nur weil ich 0,03 besser bin. Da muss halt einfach vieles andere auch zusammenpassen.
Und das ja, ist und eben da oft sollte auch, daran sollte ein Kauf auch nicht hängen.
Nee, hängt da ja auch nicht.
Weil die das kaufen ist ja spitz auf Knopf.
Nee, die kaufen ja auch. Die kaufen ja ohnehin, aber ob die jetzt bei mir finanzieren und bei einer ING schlussendlich oder ob sie das Angebot der Sparkasse annehmen, das entscheidet sich halt manchmal, ob wir eine Woche früher oder später miteinander telefonieren.
Ja, die
Woche
vorher der, ja, die Woche der später Kunde nein. Denkt ja da draußen, hey, die Zinsen sind gestiegen, also finanzieren weniger Menschen. Dann kommst du ja auf den Schluss, weniger Nachfrage, dann könnten ja die Banken folglich einmal die Angebote ein bisschen nachschärfen. Vielleicht nicht im Zins, aber vielleicht haben es andere Themen oder lassen mal, keine Ahnung, machen so eine Wochenaktion, so ein Happy Hour oder sowas. Aber so ist es nicht. Ne?
Nee, es
die,
kommt mal nicht
auch wenn das Volumen, auch wenn das Volumen weniger wird, sie verdienen ja unterm Strich mehr.
Ja, sie sind, weniger halt, Volumen, sind halt dann oder? Bereit, vielleicht, wenn sie wenig Volumen sehen, ihre Kreditabteilung nicht ausgelastet bekommen, sind sie halt bereit, vielleicht 0,1, 0,15 weniger Marge im Durchschnitt zu verdienen. Und dann reagiert man. Aber ich mache gerade ein Steuerseminar, weil Thema Kapitalanlage und Investorenfinanzierung natürlich auch immer wichtiger und immer mehr ein Thema ist, auch für mich selber. Und da habe ich einen kennengelernt, der will eine Ehegattenschaukel machen. Der hat von einer Sparkasse aus der Nähe von Stuttgart ein Angebot gehabt, über 4,5% für eine Immobilie, die 500.000 Euro wert ist. Er will sie an seine Frau verkaufen, 80%. Er wollte eigentlich nur 50% finanzieren. Ich habe zu ihm gesagt, nimm halt 80, dann hast du ein bisschen Cash und kannst damit die nächste Immobilie kaufen gehen. Kommt mit einer Zinserwartung von 4,5 und ich biete ihm halt eine 3,75. Das heißt also, es ist immer noch krass eigentlich, dass da 10%, 15%, 20% Zinsunterschiedserwartung im Markt liegt und seine Sparkasse sagt, sie machen es nicht. Ja? Das heißt also, der hat Immobilienwerte, sind beide angestellt, verdienen beide jeweils 5 netto, also haben 10 netto, haben Immobilienvermögen von 2,5 Millionen Euro wert unter Blinden und 1,5 Millionen Schulden und wollen um Schulden eigentlich ja nur, also eine Kapitalbeschaffung über eine Ehegattenschaukel machen und die Bank sagt, dieser Kunde, der ja treu doof dahingegangen wäre und in 100 Jahren nicht gewechselt wäre, wir machen den nicht. Da ist uns das Risiko zu hoch. Wie die auf diese Risikoanalyse kommen, weiß ich nicht. Glasklarer Fall, geht auf jeden Fall. Kann ich 400.000 Euro für 3,7 finanzieren, statt die 250, die er wollte, die ihm für 4,5 nicht gemacht haben. Und da sieht man halt einfach, dass es sich lohnt, genauso wie es sich lohnt, mehrere Immobilien anzuschauen, wenn man eine kaufen will, mit einem Finanzierer wie uns zu sprechen und zu sagen, wir holen uns mal ein Gefühl vom Markt, weil einfach die eine Bank nicht das tut, was die andere tut.
Bevor wir dann jetzt gleich noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, ich meine, wir wissen es alle nicht, aber wir können da mal ein bisschen orakeln, ein paar strategische Fragen. Würdest du heute eher kurze oder lange Zinsbindung machen?
Die Frage ist, was du unter kurze oder lange Zinsbindung verstehst.
Sagen wir erst mal 5 oder 20.
Es gibt ja auch 40, aber
ja.
Naja. 30 ist lang für mich und alles als länger als 10 ist schon lang. Ich würde im Moment eher immer 10 nehmen, vielleicht 5.
Okay.
Selten 15. Wenn es sich lohnt, nehmen wir 15, aber selten, genauso selten wie 5.
Sondertilgen oder das Geld lieber anderweitig investieren?
Kommt auf die Risikofreudigkeit an.
Also jetzt bei dem Zins legst du das Geld ja, wenn der Zins 3,5 oder 4% ist, legst du es ja für 3,5 oder 4% an.
Sozusagen. Ja, aber wenn du Kapitalanleger bist, dann nie tilgen.
Natürlich.
Ja, also dann immer das Geld lieber am Aktienmarkt oder irgendwo aber anders
eigene investieren. Eigene genutzte Immobilie?
Eigengenutzte Immobilie bei 3,5. Ja, die Entscheidung brauchst du dich ja heute nicht fragen. Wenn du vor 3, 4 Jahren finanziert hast, hast du einen Zins von 2, Sondertilgen? Nein. Wenn du die Finanzierung gestern abgeschlossen hast mit einem Zins von 3,5, wird es ein paar Tage dauern, bis du überhaupt zu einer Sondertilgungsoption kommst. Deshalb sage ich wieder, wie vorhin, schick mir deine Verträge. Wir müssen es anschauen und dann kriegst du individuell für deine vereinbarte Zinskondition von mir eine Einschätzung, ob ich dann Sondertilgen würde oder nicht.
Aber Dirk, diese Frage, glaube ich, da kommt fast niemand drauf, jemanden wie einen Baufinanzierer zu fragen.
Ja, und das ist ich ja ärgere keine mich ja Frage. Schon, dass ich sie beantworten ja muss wie Frage. So ein Politiker. Weißt
da ist
du?
Ja der Gedanke eher, da frage ich mal meine Freunde, meine Nachbarn, die irgendwo ihr Geld hinlegen. Aber das ist ja das, was dich ausmacht, dass du auch, ich sage jetzt mal, ich nenne es nicht Anlagetipps, aber zumindest mal eine Richtung.
Ich mache keine Anlageberatung, aber ich habe ein Gefühl dafür, was man machen kann mit einer gewissen Risikobereitschaft. Und wenn du einen Partner dafür brauchst, um deinen Vorsparplan, wenn du ihn nicht selber bei Trade Republic machen willst, mit einem Anlageberater machen möchtest, weil du mit jemandem über deine Anlageentscheidung sprechen willst, habe ich Kooperationspartner. Genauso wie ich gute Kooperationspartner wie euch habe.
Ja, aber oftmals sitzt du auf einem Kredit einer bestimmten Bank und die verkaufen dir das. Haben sie dich noch nicht kennengelernt. Du kriegst jetzt hier, also wir haben einen super Zins und da ist inklusive Sondertilgung. Da freuen sich alle
wie ein Schnitzel. Ja, nimm sie rein. Also drin haben solltest du sie im Vertrag.
Ja, die 5% halt, das ist ja Standard. Gell?
Meistens Standard. Die meisten Banken haben es dabei. 5 ist Standard. 10 kann man bei manchen Banken machen, wenn man Geld dafür bezahlt.
Gibt aber das auch viele verkauft Banken, die Bank einem immer so nett, dabei ist es nicht unbedingt immer ein Vorteil.
Nein, und es ist auch, ja, man muss immer über die Alternative nachdenken, welche Alternativen habe ich mit meinem Geld und passt das zu mir? Weil wir sind uns einig, wir sind alle geil auf Immobilien, wir mögen Immobilien, wir würden auch noch eine mehr nehmen und das ist alles okay, aber wenn du das halt mit Nein beantwortest und dir vorstellst, Vermieter sein, wenn dann ein Mieter anruft, was schreibe ich da überhaupt in so ein Übergabeprotokoll und was ist, wenn der nicht bezahlt oder wenn der Wasserhahn tropft und ich kann doch gar keinen Wasserhahn wechseln und welchen kaufe ich überhaupt, wenn das alles Problemstellungen für dich sind, dann wird natürlich eine Immobilie zur Kapitalanlage nicht das Richtige sein. Also ist das auch keine Opportunität für dein Geld und dann bleibt vielleicht doch die Sondertilgung. Zurück zu dir, Sebastian.
Genau, die erklären wir jetzt vielleicht nochmal. Also grundsätzlich weiß jeder wahrscheinlich, was eine Sondertilgung ist. Ich kann während der Laufzeit, während der Zinsbindung Geld auf mein Darlehenskonto buchen.
Einmal damit, im Jahr.
Genau,
vielleicht auch 12-mal im Jahr.
Genau, und das in der Regel 5% von der Darlehenssumme. Das heißt aber nicht, weil damit werde ich manchmal privat konfrontiert, ja, dann wird ja meine Rate sofort niedriger. Nee, also die Rate bleibt während der ganzen Zinsbindung erstmal gleich.
Laufzeit.
Nur Laufzeit ist was anderes.
Zinsbindung.
Marc lernt auch noch was dazu.
Ja.
Es verschiebt sich halt innerhalb der Rate, die du pro Monat an die Bank bezahlst, der Zins- und Tilgungsanteil. Das heißt, der Tilgungsanteil wird größer und du hast am Ende eine niedrigere Restschuld bei der Anschlussfinanzierung. Aber deine monatliche Belastung bleibt erstmal so lang gleich. Und das ist halt das, was es dann in der Regel eher unattraktiv macht, weil dein Geld kannst du dann oft sinnvoller erstmal anlegen, die Liquidität erhalten und dann bei der Anschlussfinanzierung etwas mehr Geld reinstecken, hat man meistens mehr davon.
Genau. Und vor allem, Dirk, wenn du ein erneutes Objekt kaufen willst, innerhalb der 10 Jahre, wo dieser Kredit läuft, den du sondertilgen könntest, ist, glaube ich, das Geld, was ich zur Seite gelegt habe und irgendwo angelegt habe, doch mehr wert wie das getilgte Geld,
richtig? Kommt drauf an, wie lange die AI-Blase noch hält, wenn es denn eine gibt, oder? Ja, ja. Also das ist genau der Punkt. Ja. Das kann man halt nicht, aber Liquidität ist immer wichtig, vor allem für Kaufentscheidungen, weil klar,
aber wenn ich 100.000 Euro am Konto habe. Aber Sondertilgung ist nicht dasselbe, wie wenn ich das Geld zur Seite lege und irgendwo anlege,
oder? Gleiche Mentalitätsfrage, wie sparst du lieber oder verdienst du lieber mehr Geld? Was fällt dir leichter? Manche können halt leichter sparen und manche können leichter mit ihrem Arbeitgeber verhandeln und mehr Geld verdienen. Oder
du
als
hast
Selbstständiger
diese Frage auch schon mal
gestellt. Oder als Selbstständiger einen Auftrag mehr machen. Und so ist es halt auch. Also in der Rendite bist du limitiert auf deinen Kreditzins. Ja? Also das Maximum, was du dir sparen kannst, ist der Kreditzins. Den Maximalbetrag, den du in der Anlage bekommen kannst, wenn du die richtige Aktie kaufst, keine Ahnung, SpaceX, oder? Schau mal, wo sie sich hinentwickeln, wenn man welche hat. Und auf der Basis, genau, und das ist ja schon sehr risikobereit. Ja? Jetzt kann man ja auch über eine Allianz-Aktie oder über eine Telekom-Aktie sprechen, die sich halt einfach kontinuierlich gut entwickelt hat und ob das ein vertretbares und überschaubares Risiko ist. Aber viele wollen das an dieser Stelle, stellt keine Anlageberatung, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Aber über diese Sachen denken ja viele gar nicht nach oder wissen auch gar nicht, wo sie ansetzen sollen.
Ja? Ja, für viele ist es ja auch ein Buch mit 7 Siegeln und sowohl das Vermietertum, also Eigenkapital, also Kapitalanleger zu sein, als auch Geld anzulegen. Aber gut, es gibt ja gute Leute in unserer Branche, ein gutes Netzwerk, wo man eben sich auch entsprechend beraten lassen kann. Sebastian.
Blick in die Zukunft.
Blick in die Zukunft.
Also wir wissen es alle nicht, aber trotzdem die Frage.
Hol mal die Glaskugel raus.
Komm. Wo steht der Zins in 6 Monaten?
Genau. Die Frage stellen wir ja immer, Dirk, und wir kriegen folgende Antwort.
Ich hoffe bei 0,7% für 10 Jahre fest, weil das würde die eh schon hohen Kaufpreise weiter befeuern, hoffe ich jedenfalls. Nein, also ich glaube, wir sehen eher ein seitwärts laufendes Zinsniveau, vielleicht nochmal mit kleinen Ausschlägen nach oben. Ich denke, dass eine EZB maximal noch einen weiteren Zinsschritt gehen kann und dann ist aber wieder Sense, weil die drehen uns sonst in der Wirtschaft einfach die Luft ab. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die beachten halt im ersten Schritt mal nur die Inflation. Aber was bringt uns eine niedrige Inflation, wenn sozusagen die Wirtschaftsaussicht zu schwach ist? Und deswegen denke ich, Tendenz gleichbleibend, leicht steigend, hoffentlich eher fallend. Also ich hoffe, wir handeln in 6 Monaten in etwa zum gleichen Niveau. Selbst das würde uns schon keine gute Stimmung und keine Partystimmung bescheren, denke ich. Weil eben die anderen Einflussfaktoren eher negativ wirken auf Käuferlaune.
Genau, also es kann natürlich sein, dass sich jetzt der ein oder andere mehr oder weniger konkrete Konflikt auch auflöst, die Inflation langsam wieder runtergeht, aber auch dazu, nur wenn die Energiepreise, also die Energiepreise werden nicht so schnell runtergehen, wie sie hochgehen, weil dafür zu viel Infrastruktur kaputt gegangen ist. Das heißt, die Inflation wird sich länger hinziehen, die sich aus dem Nahostkonflikt ergibt. Das heißt, so schnell wieder runter, wie es raufgegangen ist, kann es nicht sein. Das ist das, was ich meinen Kunden auch immer ja quasi im Umkehrschluss auf die Frage sage, oder wir unseren Kunden sagen, wohin entwickeln sich denn die Immobilienpreise? Dann sage ich immer, das Risiko zu warten ist größer als die Chance zu warten, wenn man jetzt mal auf 1 oder 2 Jahre Sicht schaut. Und dann muss aber jeder selber sein Szenario draus machen. Aber grundsätzlich teile ich Dirks Meinung und damit ist auch so ein bisschen die Abschlussfrage schon mit beantwortet. Jetzt kaufen oder noch warten, kommt auf die persönliche Situation an.
Ja, aber tendenziell lieber jetzt kaufen als in 2 oder in 5 Jahren, weil der jetzt kauft, hat halt die Entscheidung dann auch hinter sich und muss nicht noch die nächsten 20 Jahre lang sich mühsam durch einen Immobilienmarkt kämpfen und sagen, finde ich jetzt das richtige Objekt und keine Ahnung, Sebastian, du hast Anfang des Jahres dein Zuhause gewechselt ins Eigentum, fühlt sich's gut an?
Ja.
Hast du darüber nachgedacht, ob es falsch war?
Nein, weil ja. Ich immer gesagt habe, wenn das richtige Haus kommt, ist das wichtiger als die Frage, ob jetzt der Zins 0,2 höher oder niedriger ist oder der Kaufpreis 50.000 höher oder niedriger.
So ist es, genau. Das spielt alles ganz wenig nur noch eine Rolle, wenn die richtige Immobilie da war. Und deswegen sage ich immer, jedes Objekt kann auch wieder verkauft werden. Und wenn ich bereit bin, ein Objekt zu kaufen und mich wirklich unwohl fühlen würde, dann bin ich genauso bereit, das Objekt wieder zu verkaufen, wie auch aus einer Mietwohnung wieder auszuziehen. Und wer zieht denn in eine Mietwohnung ein und zieht wieder aus? Ihr habt ja gerade auch ein Objekt, eine Wohnung in Trudering vermarktet, die haben wir vor ein paar Jahren, habt ihr die verkauft und ich habe die Kundin finanziert, die zieht weg aus München. Das ist in einem meiner Meinung nach schon angespannten Immobilienmarkt gekauft worden zu einem vielleicht noch hohen Preis und dieser Preis lässt sich für diese substanziell gute Wohnung am Ende heute auch wieder durchsetzen. Plus, minus 20, 30, 40.000 Euro, das ist ja am Ende das, auf was man gucken muss und was hätte eine Miete gekostet in der gleichen Zeit? Ja? Also die Miete wäre auf jeden Fall auch weg und mit Blick darauf, dass man sie dann vielleicht 3 bis 5 Jahre bewohnt hat, ist es doch keine so schlechte Sache.
Ja, dieses Endgültige ist gar nicht so endgültig und selbst bei Modernisierung, siehe jetzt das Objekt in Waldperlach, was wir verkaufen, ein älteres Haus, ich kriege ja die Euros wieder raus, ich kriege ja die Investition wieder raus, wenn ich neue Fenster reinmache, wenn ich die Heizung ändere.
In München schon, ja. Oder
in München schon. Das sind ja auch neuralgische Wertthemen, die auch ein Kunde sofort auch wertmäßig wahrnimmt.
Spürt.
Und zudem werden sie noch gefördert.
Ja.
Also, weiß ja nicht, wie es dann ist, wenn du dann sagst, mittendrin ich verkaufst. Keine
Ahnung. Wann kommt eigentlich die Förderung für die Maklerprovision?
Das wäre ja doch mal. Also ich finde, genau, wir haben aber dazu eine interessante Folge gemacht. Was verdient ein Makler wirklich? Das war die letzte Folge. Ich bin mal gespannt, wer die sich alle anhört, weil das Thema wollten wir uns mal von der Seele reden, weil wir das öfter ja mal angesprochen werden. Jetzt nicht wir selbst, Lehmann Hüber, aber man denkt ja immer, Dirk, ich hole jetzt nicht aus, aber hört euch die Folge an, sehr interessant. Dirk, schön, dass du da warst.
Ja, danke,
dass Vielen du da Dank sein darf. Vielen Dank für deine Zeit, Sebastian. Alles gut, schönes, ich hoffe, wir konnten ein bisschen aufklären. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder beim Lehmann-Hüber-Talk. Schön, dass er dabei war. Danke.
Ciao.
Lehmann-Hüber Immobilien. Entscheidend besser.